Corso. Kunst und Pop.
Heute mal ganz alleine mit Raphael Smarzoch. Hi. Ein falscher Like auf Twitter, ein blöder Witz oder das Einstehen für eine Meinung, die vom politisch korrekten Mainstream abweicht. Das reicht bereits aus, um gecancelt zu werden. So formulierte ich es Anfang des Jahres in einer Ausgabe der Kulturfragen hier bei uns im Deutschlandfunk. Damals, da sprach ich mit der queeren Aktivistin Patsy L'Amour LaLove über die sogenannte Cancel Culture, die darauf abzielt, einen unliebsamen Menschen zur Persona non grata zu erklären und aus dem öffentlichen Diskurs zu verbannen. Patsy gab mir damals den wertvollen Hinweis, gar nicht von Cancel Culture zu sprechen, sondern von einem Aktivismus der Verletzung.
Na, also es gibt auf jeden Fall diesen Aktivismus der Verletzung. Also ich würde auch gar nicht so sehr von Cancel Culture eigentlich sprechen oder von Call-out Culture, sondern eher von einem Aktivismus, der ja auch ganz bewusst und direkt verantwortlich von Subjekten durchgeführt wird und der ein Aktivismus, der mit Verletzungen, mit vorgeschobenen Emotionen arbeitet. Und das gibt es auch von rechter Seite ganz eindeutig. Das ist eher etwas, was unsere gesamte Kultur und auch die Debattenkultur prägt, dass also Emotionen, Identitäten vorgeschoben werden, um eine eigene Position zu immunisieren und eine andere Position zu diskreditieren.
Gar nicht so doof. Vielleicht hatte Patsy damals schon eine Vorahnung, denn der Begriff Cancel Culture, tja, der gerät zunehmend in die Kritik. Manch einer bezeichnet ihn als Gespensterdebatte, die Kolumnistin Margarete Stokowski als Werkzeug rechtsradikaler Agitatoren und auch Sophie Passmann veröffentlichte in der Wochenzeitung Die Zeit eine gelungene Kritik an der Cancel Culture und sprach von einem vermeintlichen linken Gesinnungsterror, der gelernt sei. Ein Kompromiss. Heutige Debatten werden sehr emotional geführt und münden oftmals in Empörung und ja, eben in Verletzungen, wie es Patty sagt. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich eine neue Ausgabe der Berliner Debatte. Skandal und Empörung heißt die Ausgabe und wurde unter anderem von dem Soziologen Marc Dietrich herausgegeben. Mit ihm hat sich meine Kollegin Susanne Lurweg über das Phänomen Cancel Culture und noch viel mehr unterhalten.
Ich denke, dass die Cancel Culture ein Stück weit schon eine gewisse Tradition hat und man diesen Begriff dann in der Form nicht gebraucht hat dafür. Denn im Grunde genommen geht es ja darum, bestimmte Sprecherpositionen ein Stück weit in Frage zu stellen, sie gegebenenfalls auch zu delegitimieren, ihnen die Aufmerksamkeit zu entziehen. Und da sind wir ja sozusagen auch im Herzen von Praktiken, die wir bei der Skandalisierung feststellen können, die wir sehr wahrscheinlich schon in der griechischen Antike gehabt haben, wo es dann auch teilweise eben darum geht, dass die eigene politische Position dahingehend gestärkt wird, dass man die andere abqualifiziert beziehungsweise sie zumindest so ein bisschen zu dekonstruieren und in Frage zu stellen versucht.
Haben Sie das Gefühl oder würden Sie mir zustimmen, dass das doch sehr zugenommen hat, diese sogenannte Cancel Culture im popkulturellen Umfeld, weil Menschen, die sich da bewegen, sehr häufig so einen gewissen moralischen Anspruch für sich festklopfen und sagen, wer fliegt und Fleisch isst, ist blöd, wer sich vegan ernährt und radelt, der ist richtig und gut und sagen wir mal, wer Farid Bang und Kollega hört, der geht gar nicht, aber positives Beispiel ist dann wahrscheinlich The National und der ist dann ein guter Mensch.
Also das ist halt schwierig zu sagen. Ne? Also im Grunde genommen hat es natürlich diese Skandale und Formen von Cancel Culture wahrscheinlich immer schon gegeben. Und man kann jetzt sozusagen nicht wirklich irgendwie quantifizieren im Vergleich zu heute, ob das damals, was auch immer damals jetzt meint, die vordigitale Ära oder was auch immer, ob das zugenommen hat. Gefühlt könnte man sagen, hat das vielleicht zugenommen und dieses Gefühl hat natürlich auch konkrete Motive, nämlich ein Stück weit, dass ich eigentlich nur meinen Laptop oder mein Smartphone öffnen muss. Also ich kann irgendwie permanent diese Aushandlungsdiskurse auch verfolgen. Also wenn beispielsweise mal wieder in der Taz ein Artikel kommt, sagen wir, zu Rassismus oder zu anderen sozial prekären Themen wie Gender, dann kann man förmlich sehen, wie die Skandalisierung anschwillt.
Das heißt, die verkürzte Debatte auf Twitter, die sozialen Medien, die führen irgendwie dann am Ende des Tages zu einer verkürzten, verengten Denkweise?
Das ist ein Stück weit sicherlich beobachtbar. Natürlich kann man auch feststellen, dass wenn man mal in diese Aushandlungsarena, die Kommentarspalte, wenn man so will, hineinschaut, dass da immer wieder auch Positionen sind, die versuchen zu versöhnen, die auch praktisch in so einer fast Oldschool-Haltung natürlich dann irgendwie einen längeren Argumentationsstrang aufbauen. Die kriegen dann maximal vielleicht dann so ein paar Likes und vielleicht schließt auch noch mal einer irgendwie verstehend an, aber oft werden diese Beiträge dann echt übergangen und es sind dann wirklich die semantisch sehr zugespitzten Beiträge, die dann hohe Anschlusskommunikation erfahren. Das heißt also, die Skandalisierung ist auch sozusagen eine etablierte Strategie der Aufmerksamkeitsgenerierung und die braucht es halt in diesen Zeiten, wo wir so viele verschiedene Teilöffentlichkeiten haben und so ein ja, so eine ganz zersplitterte Öffentlichkeit im Grunde genommen haben mit den verschiedenen sozialen Medien, die eben genutzt werden und die verschiedenen Medienformate, die je nach Filterblase sozusagen dann die wichtigsten sind, aber für die andere Filterblase schon längst nicht mehr. So,
ne? Eine ganz heftige Debatte in den letzten Wochen war ja die Debatte um Lisa Eckert, Kabarettistin. Die wurde ein- und ausgeladen zu einem Hamburger Literaturfest, wo sie ein Buch vorstellen wollte. Da hieß es, sie sei antisemitisch, man wolle sie nicht da haben. Also es gab ein großes Hin und Her um sie. Dann gab es noch das Peng-Kollektiv, eine Kunstkollektiv, die wurden auch ein- und ausgeladen bei einer gegenwärtigen Kunstausstellung in Chemnitz. Ich weiß nicht, dieses ganze Hin und Her, kommt das am Ende wem zugute? Dem Künstler, weil es eine super PR-Aktion ist oder der Debatte?
Naja, für die Aufmerksamkeitsgenerierung ist es vielleicht gut für den Künstler, aber in dem Moment, wo die Veranstaltungen wegbrechen, kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ökonomisch vorteilhaft für den Künstler oder die Künstlerin ist. Ne? Für die Debatte ist es, glaube ich, teilweise, das muss man halt sehen, also das ist eine empirische Frage im Grunde genommen, wie sich das entwickelt. Und hier muss man einfach beobachten, wie das weitergeht. Oftmals ist es so, dass ja bestimmte Skandale wirklich eher so Stürme im Wasserglas sind. Ja? Also die irritieren vielleicht mal ganz kurz, aber im Großen und Ganzen bleibt es bei der herrschenden Norm. Und ob diese die gesamte Debatte um, naja, ein Stück weit auch wahrscheinlich politische Korrektheit, um Humor, um den Umgang verschiedener sozialer Gruppen miteinander, wie das sich entwickelt, das müssen wir einfach sehen. Das ist vom jetzigen Standpunkt aus relativ schwer zu beurteilen, fürchte ich.
In einem Beitrag in der Zeit hieß es, man müsse eben auch Menschen wie Lisa Eckert aushalten können. Wann ist denn die Grenze des Aushaltbaren? Also Sie beschreiben in Ihrem Heft in der Berliner Debatte beispielsweise ein Computerspiel namens Rape Day, wo man einen Vergewaltiger spielen kann. Muss man sowas auch aushalten?
Ich denke nicht, dass man das aushalten muss. Und das Spiel wurde dann ja auch vom Markt genommen. Die Autorin und meine Kollegin Jennifer Eichelmann hat relativ gut und plausibel dargestellt, glaube ich, dass man auch hier, also gerade wieder in der Populärkultur, ne, dazu würde ich jetzt, oder Popkultur, dazu würde ich jetzt einfach Computerspiele mal zählen, sehr gut sehen kann, dass eigentlich vermeintlich spezifische soziale Bereiche eigentlich immer zu übergeordnete Spannung aushandeln. Denn da geht es ja um ganz vieles. Also es geht irgendwie um männliche Gewalt, es geht um toxische Männlichkeit, es geht um Übergriffe, es geht auch um in Anführungsstrichen Kunstfreiheit, was darf gemacht werden, was muss unterlassen werden. Und da weist Frau Eichelmann ganz gut darauf hin, dass sie sagt, diese Skandale, die haben so eine gewisse Janusgesichtigkeit. Denn auf der einen Seite schieben sie eben soziale Debatten an, ja, wo wir uns dann einfach mal selbstreflexiv Gedanken darüber machen müssen, also wie wir zu diesem Themenkomplex stehen. Und auf der anderen Seite generieren die natürlich auch wieder große Aufmerksamkeit auf Phänomene, die möglicherweise eher versiegt wären, wenn jetzt nicht diese Skandalisierungsberichterstattung sich Bahn geschlagen hätte.
Abschließend einfach mal, wenn wir uns die Popkultur angucken, vielleicht müssen wir Angst haben, dass Cancel Culture die vielleicht an der einen oder anderen Stelle verengt, dass vielleicht Serien so nicht mehr gemacht werden können, wie sie mal gemacht worden sind, hat, glaube ich, gerade der Schaffer von The Office, Ricky Gervais, gesagt, könnte ich heute gar nicht mehr machen, meine Serie, da würden sofort alle aufschreien und vielleicht auch an anderen Stellen. Ist da schon immer so eine Schere im Kopf jetzt inzwischen, dass man gefühlt immer so viele Teilbefindlichkeiten abfragen muss, die vielleicht Kreativität beschneiden können an der einen oder anderen Stelle?
Na, ich muss sagen, wenn ich beispielsweise Netflix schaue oder andere Formate, die ja nun ein relativ großes Panorama an verschiedenen Unterhaltungsangeboten anbieten, dass in den letzten Jahren eigentlich die Diversität und die Kreativität eigentlich immer eher größer geworden ist als geringer. Also das Bewusstsein, dass bestimmte soziale Gruppen überhaupt nicht in populärkulturellen Formaten abgebildet werden, dass es da gar keine Identifikationsangebote gibt für Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, die nicht heterosexuell sind beispielsweise. Diese Dinge, die wurden, glaube ich, eher vernachlässigt früher. Und ich bin eher dafür dankbar, dass wir so ein breites Panorama an Angeboten mittlerweile haben und kann jetzt nicht finden, dass die Kreativität darunter leidet. Wie das die Regisseure und Produzenten im Einzelnen selbst bewerten, das müssen die dann für sich klären und artikulieren. Also genug Aufmerksamkeit bekommen sie ja.
Marc Dietrich, Soziologe, Experte für Popkultur und Hip-Hop und Mitherausgeber der vierteljährlich erscheinenden Schrift Berliner Debatte, die diesmal eben den Schwerpunkt Empörung und Skandal hat. Herr Dietrich, danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Das war's für heute mit dem Corso-Podcast. Sie können uns hören bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Machen Sie's gut. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.